unser Herr ist da, wir dürfen ihm und wir dürfen einander begegnen. Darf ich heute mit einer Frage an alle beginnen? Und dazu habe ich unsere Flipchart hier dabei. Ich möchte euch gerne fragen, weil die meisten von uns sind ja mit Jesus unterwegs und sie würden sagen, dass sie Kinder Gottes sind, die in der Nachfolge Jesu stehen und Jesus folgen wollen, mit ihm unterwegs sein wollen, durch dieses Leben bis hinein einmal in die herrliche Ewigkeit, die auf uns wartet. Ich möchte euch fragen, wenn ihr an eure Beziehung zu Jesus denkt, in der Nachfolge mit ihm, was ist so eine eurer größten Sehnsüchte in eurem Herzen? Was erwartet ihr, wonach sehnt ihr euch in der Nachfolge, wenn ihr an Gott denkt, wenn ihr an Jesus Christus denkt? Was ist so in eurem Herzen an Sehnsucht in eurer Beziehung zu Gott selbst? Ich möchte euch mit hineinnehmen, wie es mir geht, und ich hoffe, dass ihr euch da ein Stück weit auch wiederfinden könntet. Ich bin ja schon einige Jahre oder Jahrzehnte jetzt mit Jesus Christus unterwegs, aber ich wünsche mir nach wie vor und eigentlich immer vermehrt zwei Dinge. Dass Gott spricht, weil wir es mit einem redenden Gott zu tun haben. Und zweitens, dass Gott wirkt. Und zwar so wirkt, dass ich das erleben kann, dass ich das spüren kann, dass ich das mitbekommen kann. Sei es persönlich oder in der Gemeinschaft wie hier in einer Gemeinde. Herr, sprich zu uns hinein in unsere Welt, in mein Leben und wirke in unserem Leben. Das ist so eine der großen Sehnsüchte, die man doch hat, wenn man mit Jesus unterwegs ist, auch durch diese Welt. Und ich möchte es ein klein wenig konkretisieren, wo das Sprechen Gottes deutlich werden soll, wo das Wirken Gottes deutlich werden soll. Und ich habe es mal in drei W gefasst. Das erste W steht für den Willen Gottes. Herr, sprich so und wirke so, dass wir deinen Willen erleben und erfahren. Darum geht's doch, oder? In der Nachfolge Jesu. Nicht, dass sich unser Wille durchsetzt, sondern dass der Wille Gottes für unser Leben deutlich wird und ich dann auch leben kann. Und wie oft stehen wir an Weggabelungen, wo wir sagen, Herr, das bräuchte ich jetzt. Das brauche ich jetzt, dass ich deinen Willen für den nächsten Step in meinem Leben, für diese Herausforderung bekomme. Und das Zweite ist, dass wir, dass wir Gottes Wirken erleben. Dass wir sehen in diesen ganzen Wirksamkräften, die es ergibt in dieser Welt, dass wir herausfinden, welche Kraft Gottes ist jetzt hier am Wirken. Und ist er am Wirken und nicht andere Kräfte, sondern seine Kraft ist am Wirken. Und ich wünsche mir das ganz besonders, wenn Menschen in Not sind und ich mit diesen Menschen unterwegs bin oder sie begleite oder merke, sie bräuchten jetzt nichts anderes, als dass Gott wirkt in ihrem Leben. Um eine Not zu wenden und einem Schicksalsschlag wieder aufzuhelfen, um irgendwie ein Fenster, eine Tür zu öffnen, wo man hindurchschauen kann und wieder Zuversicht und Perspektive bekommt. Herr, wirke stärker unter uns. Und das Dritte, Gott, sprich und wirke, und ich nenne es mal, die Weisheit Gottes erkennen. Die Weisheit Gottes erkennen. Herr, wie soll ich mich entscheiden? Und Jakobus sagt schon, wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet Gott darum, dass er sie euch gibt. Und wir brauchen so viel Weisheit, um schwierige, komplexe Dinge richtig entscheiden zu können, einordnen zu können, beurteilen zu können. Nehmt doch nur mal die Corona-Krise. Das ist so schwierig, da kommt was ganz Neues in unser Leben, in unsere Welt hinein. Und wie sollen wir damit umgehen? Wir haben keine Erfahrungswerte, vieles ist so neu. Und dann braucht man die Weisheit und am besten die Weisheit Gottes. Und wenn das schon für die große, weite Welt gilt, wie viel mehr gilt es für unser kleines Leben? Herr, ich sehne mich danach, dass du sprichst und dass du wirkst, um deinen Willen stärker zu erkennen, um dein Wirken zu erfahren und zu erleben und um die Weisheit von dir zu bekommen und in diesem Leben zu bestehen und die rechten Entscheidungen zu treffen. Findet ihr euch als Jünger, die ihr mit Jesus unterwegs seid, findet ihr euch da wieder? Merkt ihr, dass ihr sagen würdet, in meinem Herzen, genau, das könnte ich ansatzweise oder das könnte ich voll unterstützen, genauso ist es in meinem Leben. Wenn dem so ist, ihr Lieben, dann sind wir eigentlich mit unserem Thema, zu dem wir jetzt heute wieder kommen, eigentlich goldrichtig. Und unser Thema lautet ja, Friedi hat es schon angekündigt, beten und fasten. dann sind wir mit diesem Thema goldrichtig, weil Beten und Fasten soll ja das unterstützen oder freisetzen, in Kontakt zu Gott suchen, ihn unterstützen durch Fasten. Herr, wir möchten in der und der Situation deinen Willen erkennen, wir möchten dein Wirken erleben und wir brauchen deine Weisheit, um das richtig zu beurteilen und einzuschätzen. Und deshalb ist dieses Thema Beten und Fasten so spannend an dieser Stelle. Und Friede, du hast schon gesagt, wir hatten die letzten zwei Wochen das Thema Beten. Einmal beten als Reden mit Gott. Ihr Lieben, erinnert euch dran, mit Gott zu reden ist ein Privileg, ein absolutes Vorrecht. Das verkommt oft so zu einem Selbstverständlichen, das kenne ich auch in meinem Leben. Und dann wird es oft vernachlässigt, aber es ist immer wieder ein Privileg, dass wir mit Gott reden dürfen. Und Erich, mein Kollege, hat uns ja letzte Woche mit hineingenommen, wie spannend es sein kann, auf Gott zu hören und wie wir das lernen müssen und einüben können. Und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Fasten beschäftigen, das da mit hineingehört. Aber in diesem Zusammenhang, wir wollen beten und fasten, um das mehr zu erleben, Gott mehr zu erleben und wahrzunehmen. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr, was für ein Typ von Faster ihr seid. Ich dachte eigentlich im Vorfeld, ich bin der Falsche dafür, um über das Thema Fasten zu predigen. Ich sage es euch ganz ehrlich, warum? Weil ich eigentlich eher ein Genussmensch bin. Ich bin nicht so ein Mensch, der so asketisch geprägt ist, unterwegs ist. Und ich denke immer, manche Kollegen, die könnten das dann besser zu dem Thema Fasten sagen, weil ihnen das mehr im Blut liegt, weil ihnen das mehr so in ihrer Persönlichkeit liegt. Aber wisst ihr, wenn ich im Sommer an der Eisdiele vorbeigehe, da komme ich kaum dran vorbei, ohne reinzugehen und ein Eis zu nehmen. Wenn ich einen Kaffee trinke, dann muss immer ein süßes Teilchen dabei sein. Und ein Gläschen Rotwein schmeckt abends einfach schön und im Sommer schmeckt das ein oder andere Bier auch toll. Und wenn dann noch zu Hause gut gekocht wird, kann ich nach dem ersten Teller nicht Nein sagen. Dann kommt der zweite noch dazu. Also Fasten ist nicht etwas, was mir in die Wiege gelegt ist von meiner Persönlichkeit her. Und dann spielt für mich als Theologe noch eine Rolle, dass ich manchmal so ein komisches Empfinden habe, wenn wir Christen oder auch über Fasten reden. So den Eindruck, das ist eigentlich nicht so das, was Fasten von der Bibel her wirklich meint und worum es da wirklich geht. Das ist mir dann zu dünn, das ist mir dann zu wenig tiefgehend, zu wenig auf das ausgerichtet, was biblisches Fasten eigentlich wirklich meint. Und da spreche ich jetzt nicht von der Welt, wo es einfach nur darum geht, sich durch Fasten zu optimieren oder sich nach Geist, Seele und Leib zu entschlacken oder sich was Gutes zu tun. Nein, das Unbehagen befällt mich in der Gemeinde. Wenn da das Fasten zu arg in eine Richtung geht, die Gott eigentlich nicht im Mittelpunkt hat und meint. Und dennoch merke ich auch eine Sehnsucht, ich möchte in diesem Bereich weiterkommen. Auch nach Jahren noch weiterkommen und möchte mich üben, auch hier das in die Nachfolge einzubauen. Das hast du vorher so schön gesagt, Friede, nicht Fasten einzubauen in die Nachfolge. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und warum ist Fasten wichtig? Weil durch Fasten das Beten unterstützt wird und wir in diesen Wirkungsbereich Gottes hineinkommen können. Den Willen Gottes klarer zu erkennen, sein Wirken mehr zu erleben und die Weisheit Gottes mehr zu bekommen. Das macht Fasten letztlich so spannend. Und jetzt habe ich mal genügend so im Vorspann gesagt, jetzt lassen wir uns doch mal mit hineinnehmen in dieses Thema. Und ich hoffe, ihr seid jetzt so mit dabei, wenn es darum geht, über das Thema Fasten biblisch einmal nachzudenken. Und ich möchte euch heute Morgen kurz erklären, was biblisches Fasten meint. Ich möchte uns Überraschendes mitteilen, was Jesus vom Fasten hält. Und ich möchte euch ein paar Beispiele aus der Bibel nennen, wo das Fasten von verschiedenen Persönlichkeiten Gott Freude bereitet hat. Und zwar so Freude bereitet hat, dass er ihnen in diesem Bereich etwas hat zuteil werden lassen. Dass sie entweder den Willen Gottes erkannt haben, dass sie das Wirken Gottes erlebt haben oder dass sie Weisheit hatten, wie der weitere Weg auszusehen hat. Steigen wir also ein heute Morgen, erklären wir ganz kurz, was Fasten ist. Ihr könnt es hier vorne mit dem nächsten Bild lesen, eine kleine Definition. Biblisches Fasten heißt zeitweise auf Essen und Trinken zu verzichten, um das Beten zu unterstützen und die Beziehung zu Jesus zu stärken. Drei Stoßrichtungen merken wir hier. Die erste, zeitweise auf Essen und Trinken zu verzichten. Mose und Jesu, diese beiden Protagonisten des Fastens, haben 40 Tage und Nächte nichts gegessen und nichts getrunken. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ja, auch nichts getrunken. Also unglaublich, oder? Also für mich ist das übernatürlich. Und ich möchte eigentlich zurufen, bitte nicht nachmachen. Außer du hast eine besondere Berufung, das so nachzutun. Aber dann frag deinen Arzt und Apotheker und so weiter. Ihr kennt das wieder. Aber bei König Darius einzelne Mahlzeiten, Prophetin Hanna einzelne Tage gefastet, Königin Esther hat ein 3-Tage-Fasten anberaumt und Daniel hat eingeschränkt verzichtet. Verzicht auf irdische Nahrung, ihr Lieben, da fängt schon an. Es geht darum, auf Essen und Trinken, auf irdische Nahrung zu verzichten. Warum? Nicht damit ich abnehme, nicht damit meine Figur schlanker wird, sondern damit ich meine irdische Nahrung ersetze durch geistliche Nahrung. Und das hat Jesus schon gesagt, als er auch versucht wurde in der Wüste. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das heißt, Fasten hat damit zu tun, mal die irdischen Bedürfnisse mit Essen und Trinken beiseite zu setzen, um geistliche Nahrung zu bekommen, aufzunehmen. Zweitens, um dein Beten zu unterstützen. Ihr Lieben, ich sage es ganz ehrlich, Fasten ohne Beten macht nach der Bibel keinen Sinn. Hat keinen geistlichen Sinn, Fasten ohne Beten. Fasten ist im Grunde das Begleitwerkzeug, ist das, was dem Beten Nachdruck verleiht. Fasten steht immer in einem Dienst, ist nie die Hauptsache an sich. Fasten steht im Dienst des Betens und Betens steht im Dienst, Beziehung mit Gott zu pflegen und zu leben. Fasten für sich allein ist reiner Selbstbezug. Und ihm fehlt das Entscheidende, nämlich den Gott, der Gottesbezug. Das macht biblisches Fasten aus. Und drittens eben Gottesbezug, die Beziehung zu Jesus zu stärken. Es geht also nicht um weniger Gewicht, ich habe schon gesagt, sondern es geht darum, um Gott und seine Beziehung zu ihm. Und ich möchte es mal pointiert ausdrücken, in Anlehnung an unser Predigtthema oder das Thema von der Predigtserie mit dem nächsten Bild. Beten und Fasten, die Predigtserie hieß ja das Wichtigste zuerst. Aber wenn wir die Definition von Fasten ganz neu wahrnehmen aus der Bibel heraus, dann geht es darum, Fasten und Beten, der Wichtigste zuerst. Gott zuerst, Jesus zuerst. Der Wichtigste zuerst beim Fasten und beim Beten ist Gott selbst. Daraufhin muss unser Fasten ausgerichtet sein, damit es geistlich in die Spur kommt. Das andere sind schöne Begleitnebenwirkungen, wenn wir dadurch 2-3 Kilo verlieren oder wenn es uns seelisch besser geht oder wir ein bisschen mehr in Einklang sind mit uns nach Geist, Seele und Leib. Aber ihr Lieben, das, was ich eben als Letztes gesagt habe, ist nicht die Hauptsache. Beim biblischen Fasten ist nicht mein Ich das Wichtigste, sondern er ist das Wichtigste. Und ich habe so den Eindruck, das muss immer wieder gesagt werden, das muss ich mir selber auch immer wieder zusagen lassen und hören. Und jetzt kommt das Überraschende, Jesus musste das zu seiner Zeit auch schon in irgendeiner Form klären, was es mit biblischem Fasten auf sich hat. Und das führte zu dem zweiten Gedanken. Es ist interessant, was Jesus vom Fasten hält. Ich möchte es euch zusammengefasst, könnte man es so sagen. Faste nicht, um beim Menschen Eindruck zu machen. Faste, um deine Beziehung zu Gott zu intensivieren, ohne auf Gott Druck auszuüben. Lass mich es ganz kurz erklären. Faste nicht, um beim Menschen Eindruck zu machen. Jesus hat das schon in seiner Bergpredigt festgestellt, Matthäus 6, wenn ihr fastet, er hat nichts gegen das Fasten, wenn ihr fastet, dann schaut aber bitte nicht so drein wie die Heuchler, sagt er. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit auch jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Und als ich das neu gelesen habe, dann dachte ich, wenn sie ihren Lohn schon erhalten haben, dann kommen sie nicht in dieses Wirkungsfeld Gottes rein. Dann kannst du hier unten fasten, wie du willst und kannst dich darstellen und dich vernachlässigen und deine schlechte Laune und sagen, was bin ich für ein toller Faster. Aber du kommst nicht in das Wirkungsfeld Gottes hinein, weil Jesus sagt, sie haben ihren Lohn schon dahin. Ist traurig, oder? Faste, um deine Beziehung zu Gott zu intensivieren. Jesus sagt, bei dir, der du mir folgst, soll es anders sein, sagt er zu seinen Jüngern. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres, sodass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer dein Vater im Himmel. Der darf es merken, dass du verzichtest. Hier kommt der Gottesbezug rein. Merk dir, wie Jesus zum Thema Fasten weglenkt von dem Ich, hin zu Gott, außer deinem Vater im Himmel. der darf das merken, der soll es merken. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ihr Lieben, da steht belohnen. Das heißt, wenn wir unser Fasten in richtiger Weise biblisch ansetzen und dann nicht vor Menschen groß darstellen wollen oder zeigen wollen, wie unsere Frömmigkeit so wunderbar ist, sondern wenn sie im Verborgenen zu Gott geschieht, dann kommen wir, sage ich mal, das Belohnen in dieses Wirkungsfeld Gottes hinein. Das ist der Lohn dessen, an dieser Stelle. Und dann das Dritte, ohne auf Gott Druck auszuüben. Nummer eins zurück, das war nur hier. Jesaja 58 müssen wir ganz kurz erwähnen aus dem Alten Testament. Lest mal dieses ganze Kapitel über das Thema Fasten. Da deckt Gott diese egobezogene Frömmigkeit seines Volkes, seiner alttestamentlichen Gemeinde auf. Schaut mal, wie das anfängt. Hört mal hin. Sie rufen, Gott sagt durch seinen Propheten, sie rufen Tag für Tag nach mir. Sie fragen zweitens nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Hallo, eine bessere Beschreibung für einen Christen kann es nicht geben, oder? Kann es nicht geben. Sie rufen Tag und Tag nach mir. Sie fragen nach meinem Willen und sie kommen gern zum Tempel, zum Gottesdienst, in den Hauskreis, um meine Nähe zu suchen. Aber dann schreibt der Prophet weiter, dass Gott sagt, ach, für wie fromm sie sich doch halten, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben, und darum fordern sie von mir auch, und jetzt kommt es in der neueren Übersetzung, ihre wohlverdienten Rechte. Das heißt also, meine Nachfolgeübungen, Einübungen, in den Tempel zu gehen, nach Gott zu fragen, nach seinem Willen zu fragen und zu fasten und zu beten, mache ich aus dem Grund heraus, um meine dann wohlverdienten Rechte vor Gott einzufordern, ihm hinzuhalten. Und Gott nennt es hier, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werft ihr mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Wohlverdiente Rechte vor Gott haben wollen. Hier wird Fasten als ein Druckmittel gegenüber Gott versucht. Nach dem Motto, Gott, schau doch mal, ich tue all das, was du verlangst, aber jetzt bitte tue auch das, was ich von dir möchte. Und durch einen Handel macht Gott einen Riegel vor. Da ist unser Herz gefragt, nicht? Was sind unsere Motive beim Fasten? Aber wenn wir in dieser Richtung unterwegs sind, wie damals die alttestamentliche Gemeinde, dann schiebt Gott einen Riegel vor und wir kommen nicht in dieses Wirkungsfeld Gottes. Das spielt Gott einfach nicht mit. Eines ist klar, ein Erleben dieser drei Ws rückt in weiter Ferne. Und ich lese euch jetzt nicht vor, was Gott alles so da antwortet. Lest mal selber nach in Kapitel 58. Das Schöne ist dann, dass Gott aber auch ausdrückt, was für ein Fasten ihm gefällt. Gott ist ja nicht nur so, dass er sagt, dieses Fasten, wie ihr das so praktiziert, das habe ich durchschaut und das gefällt mir nicht, ganz ehrlich. Aber ich sag euch, wie es ein Fasten gibt, das mir gefällt. Lest es mal in Jesaja 58 nach und ihr werdet 8 Werke der Barmherzigkeit finden, die Gott gefallen, wenn es um Fasten geht. 8 Werke der Barmherzigkeit. So sind sie eingegangen in die Kirchengeschichte. Aber ich möchte euch jetzt einige Personen vorstellen, wo Gott auch sagt, auch wenn es nicht deutlich so ausspricht, aber an deinem Fasten und an deinem Beten habe ich Gefallen gefunden und deshalb habe ich dich mit hineingenommen in dieses Wirkungsfeld, sodass du meinen Willen klarer erkannt hast, sodass du mein Wirken stärker erlebt hast und sodass du die Weisheit bekommen hast, dich richtig zu entscheiden und den nächsten Step, den nächsten Schritt zu gehen. Wollen wir uns auf diese Reise mal mit hineinnehmen lassen? Eine erste Herausforderung zum Fasten, das Gott gefällt, mit dem nächsten Bild, Gerald. Und zwar, wenn mein Fasten ausdrückt, ich habe Sehnsucht nach Jesus. Ich habe Sehnsucht nach tiefer Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sprach, so lesen wir Markus 2,20, wie können Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist, und dann werden sie fasten an jedem Tage. Als Jesus von den Pharisäern, aber auch von seinen Jüngern angesprochen wird, wie hältst du das eigentlich mit dem Fasten? Da erklärt Jesus zuerst einmal, wer aus welchem Grund nicht fasten muss. Überraschend, oder? Interessant. Er erklärt also erstmal, wer nicht fasten muss. Und er sagt, all diejenigen, die mit mir als dem Bräutigam unterwegs sind, also ihr meine Jünger, solange ich mit euch auf dieser Erde unterwegs bin, braucht ihr nicht zu fasten, denn ich bin bei euch. Das heißt, ihr habt täglich, jeden Tag, Stunde um Stunde, habt ihr Gemeinschaft mit mir. Und zwar intensive Gemeinschaft mit mir. Aber das ändert sich, wenn ich der Bräutigam eben nicht mehr da bin. Und hier kommen nun wir ins Spiel. In dieser Situation sind wir, obwohl manche sagen, das heißt doch in der Bibel, wo zwei oder drei versammelt sind, ist Jesus mitten unter ihnen. Und der Heilige Geist ist der Christus in mir, lebt doch auch in mir. Also muss ich dann vielleicht auch gar nicht mehr fasten? Das würde ich jedem Einzelnen selber überlassen, wie er das so geistlich sieht. Aber Jesus sagt auf jeden Fall da, wo dir die Gemeinschaft mit Jesus Christus, wo du da Mangel spürst und wo es dich danach sehnt, tiefere Gemeinschaft mit ihm zu haben, da fasst er wieder. Da fasst er wieder. Und meint ihr nicht, dass wenn Gott dieses Motiv und wir dieses Motiv im Herzen ausdrücken durch Fasten und Beten, meint ihr nicht, dass Gott uns dann hier nicht mit hineinnimmt? Weil er an solch einem Fasten Gefallen hat und Freude hat. Ein zweites Beispiel. Leidenschaft für Gott haben, und zwar in meinem Dienst, in meiner Aufgabe für Jesus, in meiner Aufgabe im Reich Gottes in der Gemeinde. Schaut mal, da war eine Prophetin, wird berichtet, Lukas 2. Es war eine Prophetin, die hieß Hanna. Sie war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe mit 84 Jahren. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Hanna ist ein schöner Name, auch heute noch geläufig, wird gerne noch weitergegeben, wenn Mädchen auf die Welt kommen. Hanna heißt die Begnadigte. Schön. Nicht die Begnadigte. Aber das Leben von der Hanna scheint auf den ersten Blick, wenn wir das hier so lesen, alles andere als begnadigt zu sein. Sie hatte nur ein kurzes Eheglück. Hier wird von 7 Jahren gesprochen. Die Mädchen haben damals früh geheiratet, vielleicht 14, 15, 16. 7 Jahre, dann war sie höchstens Mitte 20. Jetzt wird hier berichtet, sie ist Mitte 80, 84. Das heißt, sie hat ein kurzes Eheglück und war jahrzehntelang als Witwe musste sie leben. Und wer so ein bisschen das Umfeld kennt von damals, der weiß, dass Witwe sein heißt, das ist ein sozialer Abstieg, wenn nicht sogar das Soziale aus, aber zumindest bin ich im sozialen Abseits erstmal. Aber sie fand in dieser Situation ihre Berufung, für Gott zu dienen. Was war ihre Berufung? Ihre Berufung war, Prophetin zu sein am Tempel Gottes. Und ein Prophet zu der damaligen Zeit, der hat nicht nur Dinge vorhergesagt, sondern der hat Dinge hervorgesagt. Das heißt, wenn Menschen zu ihm gekommen sind und vielleicht ein Wort Gottes haben wollten, dann hat der Prophet, weil er Prophet Gottes war oder die Prophetin, hervorgesagt, was genau in diesem Leben dran ist. Das ist die spannende Aufgabe eines Propheten. Nicht unbedingt die Zukunft vorhersagen, sondern hineinzusprechen in dein Leben, was genau dich betrifft. Und so diente sie als Prophetin Tag und Nacht im Tempel. Leidenschaft für Gott unterstreichen durch Fasten und Beten an dieser Stelle. Und wisst ihr, was die Krönung war in ihrem Leben? Als Maria und Josef mit dem kleinen Baby Jesus auf dem Arm in den Tempel kamen. Wir kennen alle die Geschichte mit dem Simeon, nicht, der dann da im hohen Alter noch den Messias erleben darf. Aber bei der Hanna ist es genauso. Sie darf in den Armen von der Maria, in diesem kleinen Baby Jesus, den Messias, den Erlöser, den Heiland der Welt erkennen und sehen. Gott nimmt sie mit hinein in sein Wirkungsfeld. Leidenschaft für Gott haben im Dienst und das unterstreichen wir durch Fasten. Eine dritte Herausforderung zum Fasten hat wieder eine Hanna. Diesmal die Hanna aus dem Alten Testament, 1. Samuel 1, Vers 6. Sie hatte eine Widersacherin. Und da lesen wir, ihre Widersacherin kränkte und reizte Hanna sehr. So ging es alle Jahre. Hanna weinte und aß nichts. Sie war im Herzen betrübt und betete zu Gott. Sie ging dann auch in den Tempel immer wieder und ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Ihr Mann Elkanah hatte 2 Frauen, die Penina und eben diese Hanna. Penina machte Hanna das Leben sehr schwer. Vielleicht kennst du das auch. In deiner Familie, im Beruf, unter Kollegen, in der Nachbarschaft. Einen, der dir das Leben schwer macht. Das kann wirklich in der eigenen Familie sein. Es kann in der Nachbarschaft sein, es kann im Beruf sein, es kann im Freundeskreis sein. Einen, der dir das Leben schwer macht. Und Hannah hatte so eine Person. Die zweite Frau von Elkanah. Und dann lesen wir, sie aß nichts. Wahrscheinlich, weil sie sehr betrübt war. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht hat sie auch bewusst nichts gegessen, weil sie von Gott von Herzen aufsuchte. Und sagen wollte, Herr, mit dieser Notlage komme ich nicht mehr klar. Und dann war sie im Tempel und der hohe Priester, ihr könnt es nachlesen, 1. Samuel 1, der hohe Priester hat erst gedacht, sie wäre verrückt oder wäre voll Weines, bis Hannah das dann geklärt hat, nein, ich habe meine Lippen bewegt, aber du konntest nichts hören, aber in meinem Herzen habe ich geschrien zu Gott hin. Und sie hat es durch Fasten und Beten untermauert und meinte nicht, dass Gott sie dann mit hineingenommen hat hier in dieses Wirkungsfeld. Ja, er hat es getan. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel. Wie das dann ausging. Ein viertes herausfordernd, warum Fasten so eine tolle Sache ist. Viertens, heilsames Erschrecken vor Gott. Kommen wir zu den Leuten von Ninive. Als Jona eine Tagesreise weit in die Stadt hineinging, predigte er, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus. Riefen ein Fasten aus. Die Jona-Ereignisse sind uns allen bekannt. Ganz kurz zu den Leuten von Ninive. Jona predigt dort. Und er gibt ihnen eine Zeitphase, ab wann Gott sein Urteil sprechen wird und das vernichten möchte. Und dann kommen sie plötzlich in sich, nicht? Sie erkennen ihren sündigen Lebenswandel. Sie merken plötzlich, dass sie vor dem heiligen Gott stehen. Sie waren ihrem Herzen heilsam erschrocken. Und dann lesen wir, sie vertrauten sich Gott an, sie glaubten an ihn. Und ein zweites, sie verstärken dieses Anliegen, dass sie sich jetzt Gott anvertraut haben. Und das macht man ja auch im Gebet. Durch ein Fasten, das ausgerufen wurde. Das heißt, sie wollten ihre Umkehr, ihre Einsicht in ihre falsche Lebenssituation, sie wollten diese Umkehr unterstützen und bekräftigen dadurch, indem sie nicht nur gebetet haben, sondern auch gefastet haben. Merkt ihr, Fasten steht wieder in einem ganz geistlichen Bezug und ist nicht davon losgelöst. Und sie haben die Wehs Gottes erlebt. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten, lesen wir in Jona 3, Vers 10. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Die Leute von Ninive durch Beten und Fasten kamen durch heilsames Erschrecken, durch Umkehr und Buße hinein in das Wirkungsfeld Gottes. Ist es vielleicht etwas, was dich anspricht, wo du sagst, wenn ich in mein Leben reinschaue, es gibt Lebensbereiche, dann müsste ich eigentlich umkehren. Und ich weiß das eigentlich. Aber aus irgendwelchen Gründen schaffe ich es nicht oder will ich es nicht. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ihr Lieben, wenn du weiterkommen willst in deinem Leben mit Jesus, dann nimm diese Lebensbereiche und mach's wie die Leute von Ninive, damit du in dieses Wirkungsfeld Gottes hineinkommst. An dieser Stelle. Und jetzt noch zwei Herausforderungen. Die ersten vier, die waren ziemlich persönlich gehalten, nicht? Und jetzt haben wir noch zwei Herausforderungen, die uns eigentlich deutlich machen, auch für uns als Gemeinde, für eine Gemeinschaft von Glaubenden, warum da Beten und gemeinsames Fasten wichtig sein kann. Und wir haben ja auch gerade so diese aktuelle Situation, dass wir dieses Jahr so uns neu fragen, wie könnte die Zukunft Gottes für uns aussehen als Gemeinde? Und wir wollen diese Zukunft Gottes für uns ganz neu entdecken. Und deshalb haben wir diesem Visionsprozess eben das Beten und Fasten vorgeordnet, weil das das Wichtigste zuerst ist. Bevor wir uns mit Vision beschäftigen, was Gott für uns vorhat, die Zukunft, wollen wir uns mit unserer Beziehung zu Gott beschäftigen. Und das durch Beten und Fasten intensivieren. Und jetzt möchte ich eine kleine Illustration machen. Da brauche ich drei junge Leute. Einmal den Jonas, den Linus und die Sarah. Und wenn ihr das Seil noch mitbringt, das wäre ganz schön, weil dann klappt es auch, was wir jetzt so ein klein wenig vorhaben. Also ihr werdet jetzt hier vorne gleich drei Personen sehen. Stellt euch doch mal auf. Sarah, gell, du bist die, die gerne Seil hüpft, ne? Oder springt? Ja, die Jungs haben es zumindest gemeint, das würde ganz gut klappen. Ja, okay. Also dann stellt euch mal so auf. So, ich möchte ganz kurz erläutern, um was es geht jetzt beim Thema Beten und Fasten, dass es Hand in Hand geht. Auch gemeinsam Hand in Hand geht. Ihr seht hier drei Leute. Der Jonas steht für das Beten. Und Linus steht für das Fasten. Und das Seil hier, das steht für das Wirkungsfeld Gottes, für diese drei Dinge. Willen Gottes erkennen, das Wirken Gottes erleben und die Weisheit Gottes erlangen. So. Und die Sarah ist im Grunde die Betende und die Fastende. So. Okay? Und Sarah möchte durch Beten und Fasten in das Wirkungsfeld Gottes hineinkommen, um den Willen Gottes mehr zu erleben, um das Wirken Gottes freizusetzen und Weisheit Gottes zu bekommen. So. Und das Seil hängt so durch. Aber Sarah sagt sich jetzt, ich warte jetzt einfach mal ab, was Gott macht. Ich bete nicht. Was passiert? Gar nichts. Nicht, das Wirkungsfeld Gottes wird sich nicht bewegen. Sarah betet nicht. Dann sagt sich die Sarah, ach, ist auch gerade so in der heutigen Zeit und ich könnte mal sagen, ich faste. Ich faste. Und sie überlegt sich etwas, wie sie sich fasten. Sie sagt vielleicht, ich faste jetzt mal 3 Tage. Und dann, das Fasten bewegt sich. Aber Sarah kann nicht in das Wirkungsfeld Gottes hineinspringen. Warum? Weil das Seil sich einseitig nur bewegt. Wir haben gesehen, dass das Fasten muss immer im Dienst vom Beten stehen. Das heißt, es muss Hand in Hand gehen. Es muss zusammengehen, nicht? Das Fasten allein bewegt geistlich noch gar nichts. Auch nicht das Wirkungsfeld Gottes. Aber wenn die Sarah jetzt kapiert hat, nach der heutigen Predigt, das hat sie wahrscheinlich schon vorher verstanden, dass Beten und Fasten zusammengehören und sie beides tut, dann möchte ich euch mal bitten, dass ihr das jetzt illustriert. So, und dann kommt sie in das Wirkungsfeld Gottes hinein, sie springt hinein in dieses Seil, in das Wirkungsfeld Gottes und sie erlebt etwas, es kommt eine Dynamik herein, es kommt Erleben hinein. Ich danke euch, das war wunderbar illustriert. Ein herzlichen Applaus an dieser Stelle. Also merkt ihr, dass das Beten in einer Gemeinde und das Fasten in einer Gemeinschaft wie in einer Gemeinde, das muss Hand in Hand gehen. Und jetzt ganz kurz zu diesen 2 Herausforderungen, eine alttestamentliche Art in der Gemeinde und eine in der neutestamentlichen Gemeinde, wo das Fasten und Beten Hand in Hand geht. Das erste ist, um göttliche Offenbarung zu erhalten, das lesen wir bei Nehemia. Da heißt es, als ich diese Worte hörte, also Nehemia berichtet das, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Lange Rede, kurzer Sinn. Nehemia ist erschüttert über den Zustand der Alttestament-Gemeinde. Die Stadtmauer ist noch nicht aufgebaut. Die Stadt ist schutzlos ausgeliefert, allen Feinden ringsum. Und als er diese Nachricht hört, dann trifft ihn das zu tief. Und er reagiert darauf mit Beten und Fasten. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt Zeit hätten, das Nehemia-Buch durchzulesen, dann werdet ihr merken, dass genau dieses Beten und Fasten die Grundlage ist dafür, dass er zum einen eine Vision erhält, zum anderen, dass er offene Herzen sieht, wo der König ein offenes Herz hat, wo es Material beschafft wird, plötzlich klappt das alles. Und das dritte, wo er eine Strategie mit Gottes Weisheit entwickeln kann, damit diese Stadtmauer in 52 Tagen aufgebaut wird. Und dass es dann so schön heißt in Kapitel 3, und neben dem arbeiteten der und der, und neben dem arbeitete der, und neben dem diente der und der an der Stadtmauer. Und dass das so gelingen konnte, das hat damit zu tun, dass er gebetet und gefastet hat, weil er Gottes Sache voranbringen wollte, in diesem Fall die Stadtmauer und in Jerusalem. Kommen wir zur neutestamentlichen Gemeinde, Gottes Willen erkennen. Apostelgeschichte 13. Während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Paulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und entließen sie. Wir sind in der Gemeinde in Antiochia, also nicht in Jerusalem. Und in Antiochia hatten sich damals verfolgte Christen aus Jerusalem getroffen, angesiedelt, Gemeinde gebildet. Sie haben dort Jesus Christus verkündigt, obwohl sie gerade eine Verfolgungszeit hinter sich hatten. Sie haben trotzdem Jesus verkündigt. Menschen kamen zum Glauben. Dann haben sie von der Hungersnot in Jerusalem gehört und haben gesammelt für die verarmten Geschwister in Jerusalem. Also sie lebten den Glauben in einer tollen Weise. Und es heißt auch, der Herr wirkte mächtig durch sie. Und dann, wenn wir das hier so lesen, 2-mal kommt es drin vor, nicht? Das Beten und Fasten. Das klingt fast so, als wäre das so im Alltag des Gemeindelebens mit eingebaut. Eigentlich eine ganz selbstverständliche Größe. Beten und Fasten gehörte einfach so mit hinein und gehörte mit dazu. Das war nichts Exotisches, sondern das war Bestandteil des Gemeindelebens, dieser Stelle. Es ging nicht nur Hand in Hand, sondern war im Alltag einfach fest integriert. Und dann lesen wir plötzlich diesen Text hier. Und die Gemeinde, glaube ich, hat damals in Antiochia ganz ähnliche Fragen bewegt wie wir. Was ist so der nächste Schritt? Wir sehen, du hast uns von Jerusalem nach Antiochia geführt, durch eine Not, durch Verfolgung. Von alleine wären wir da nicht hingegangen, aber Gott hat es so geführt, durch Verfolgung sind sie dahin. Aber was ist der nächste Schritt von Antiochia aus? Wie soll es da weitergehen? Was ist dein Wille? Was ist deine Zukunft für uns in der Gemeinde in Antiochia? Und dann beteten sie und dienten Gott und dann spricht der Heilige Geist. Und er gibt klare Anweisungen. Sie sind im Wirkungsfeld Gottes gelandet. Und Gott gibt klare Anweisungen und spricht zu ihnen. Das finde ich so das Faszinierende. Sie haben sich einschwingen lassen, wie mit diesem Seil, in den Wirkungsbereich Gottes. Und ihr Gebet wurde durch Fasten intensiviert. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Grenzen Israels wurden endgültig gesprengt. Die Gemeinde hat verstanden, wir müssen unsere besten Mitarbeiter ziehen lassen. Und somit begann die Missionstätigkeit von Paulus. Die Grundlage für die vielen Reisen von Paulus haben ihren Ursprung in der Gemeinde in Antiochia, weil die dort gebetet und gefastet haben. Das ist mir neu aufgegangen, wie wichtig Beten und Fasten ist, auch wenn ich nicht der Typ dafür bin. Aber wenn ich eine geistliche Sicht dafür bekomme, Herr, dann will ich ein besserer Beter und ein besserer Faster vor dir werden, weil es mit tollen geistlichen Bewegungen und Zielen verbunden ist, in deinem Wirkungsfeld Gottes zu sein. Ich glaube, deshalb ist auch gerade für uns ermutigend, weil Gottes Zukunft wollen wir für uns ganz neu entdecken. Jetzt zum Ende nochmal alles auf einen Blick. Warum Fasten? Ihr könnt es ja vorne nochmal lesen. Ein Beispiel wäre oder ein Bereich, um die Sehnsucht nach Gott, nach Gemeinschaft mit ihm neu auszudrücken. Zweitens, um Leidenschaft für Gott zu haben im Dienst. Herr, verstärke meine Wirksamkeit in dem Dienst, in dem ich tue. Und ich zeige dir, warum mir das wichtig ist, indem ich faste. Eine persönliche Notlage wenden, da kann man auch mal stellvertretend für einen Kranken fasten. Und Herr, bitte komm, erbarme dich doch über ihn. Sprich zu ihm, begegne ihm. Heilsam vor Gott erschrocken zu sein, wo müsste ich umkehren? Welche Lebensbereiche sind vor Gott nicht in Ordnung? Um eine göttliche Offenbarung zu erhalten wie Nehemia, um zu wissen, genau so kann ich vorgehen und um Gottes Willen zu erkennen, wie die Gemeinde in Antiochia. Ich möchte euch, wie man heute schön sagt, einen Action Step oder eine Herausforderung, so bin ich eigentlich es gewohnt zu sagen, also eine Herausforderung mitgeben. Ich freue mich, dass der Erich nächsten Sonntag auch übers Fasten predigen wird und auch wie man das konkret gestalten kann und umsetzen kann, persönlich und als Gemeinde. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr im Hinblick auf die Predigt vom Erich heute und die Tage euch Gedanken macht, welcher dieser 6 Bereiche, oder anders gefragt, wo spricht Gott mich an bei diesen 6 Bereichen? Ist es der Bereich 1, 2, 3, 4, 5 oder der 6? Wo spricht Gott mich an? Wo will er, dass ich denn diese Herausforderung annehme? Und dann möchte ich dich bitten, dass du dich diese Tage mal beschäftigst, allein nur mit diesem einen Punkt, der dich hier anspricht von diesen 6. Nicht gleich alle 6, aber einen. Und dass du in der Erwartung betest und sagst, Herr, für nächsten Sonntag wünsche ich mir, dass du zu mir sprichst, damit ich weiß, wie ich diesen Bereich ganz praktisch umsetzen kann. Im Beten und im Fasten. Lasst uns dranbleiben bei diesem tollen Thema, Gott und Jesus nachzufolgen. Damit wir auch immer stärker und immer wieder in dieses Wirkungsfeld Gottes kommen. Seinen Willen zu erkennen, sein Wirken zu erleben und auch seine Weisheit zu bekommen. Ich möchte uns einladen, eine Zeit der Stille, wo ihr jetzt ganz persönlich mit Gott sprechen könnt über das, was euch der Heilige Geist wichtig gemacht hat. Gott segne sein Wort an euch.